Hallo Matthias.
Hallo Markus, wo treffe ich dich an?
Du triffst mich wieder in meinem Studio, gut erholt nach diversen Erlebnissen. Wir zeichnen zwar jetzt etwas eher auf, aber wenn der Podcast veröffentlicht wird, dann haben wir auch schon das Libori-Fest hinter uns. Das hat jetzt noch nicht stattgefunden. Da werde ich dann in einer der späteren Folgen mal drüber berichten. Aber wo ich jetzt drüber berichten kann, wir hatten Schützenfest in unserem Ort. Und ich möchte nicht über unser Schützenfest sprechen und über Feiern und Party, sondern ich möchte darüber sprechen, dass ich Tuba gespielt habe. Und ich, als ich dann so meine Tuba-Noten vor mir liegen hatte, dann irgendwann, wir haben das ja in der letzten Folge auch gesagt, dass man manchmal einfach so ein bisschen transferieren muss, was man denn so aus dem, was man privat tut, auch in der Firma behalten kann. Und ich habe dann darüber nachgedacht, dass so jeder mögliche Lackierbetrieb ganz viel mit so einem Orchester zu tun hat. Das heißt also, die Arbeitsanweisungen für mich als Tubisten waren die Notenblätter, die ich vor mir hatte. Da steht
Das
alles
ist doch
drin.
übertrieben. Für die Tuba, da kommen doch keine Töne raus. Das ist doch einfach nur.
Das ist das wichtigste Instrument in jeder Kapelle. Ne? Also die Leute, die die Tuba tragen, sind doof, das muss man dazu sagen. Ne? Wer spielt schon so ein schweres Instrument? Aber dieses Fundament braucht eigentlich jeder Verein. Man hört sie nie, man hört nur, wenn sie nicht dabei ist. Ne? Das gilt halt einfach für den Bass. Das ist in jedem Orchester,
Ja.
egal ob Tuba oder Kontrabass oder E-Bass, das ist völlig egal. Also ich hatte dann meine Arbeitsanweisung vor mir liegen. Dann hatten wir einen Dirigenten natürlich vorne stehen. Das ist der, der sagt, wo es lang geht. Der sorgt dafür, dass alle zur gleichen Zeit anfangen zu spielen, was beim Musikmachen deutlich sinnvoll ist. Es ist auch sinnvoll, dass jeder das gleiche Stück aufliegen hat, wenn da so 30 Leute sitzen, die gemeinsam spielen. Und dann habe ich schon so gedacht, mancher Lackier- und Beschichtungsbetrieb könnte sich davon mal eine Scheibe abschneiden, ne? Dass einer sagt, jetzt rennen wir alle in die gleiche Richtung, Arbeitsanweisungen werden eingehalten. Und das Feedback, was wir vom Kunden kriegen, nämlich von den Zuhörern, das ist bei solchen musikalischen Auftritten natürlich immer sehr direkt, ne? Das heißt also, das ist der Applaus, das ist das Brot des Künstlers. Und man kriegt natürlich auch schon gesagt, wenn einem die Stücke nicht gefallen haben, da sind die Leute dann auch immer relativ schnell dabei. Also ganz viele Themen, die beim Musikmachen auch wirklich mit Lackier- und Beschichtungsbetrieben zu tun haben.
Und bei Musik und vielen anderen Themen hat jeder eine Meinung. Da
Absolut.
kann jeder mitreden.
Absolut, ja. Was hast du
Ja,
gemacht?
ich war am Sonntag beim Bäcker und musste feststellen, wir haben kein Facharbeiterproblem, wir haben ein Anlernproblem, dass die Facharbeiter, die wirklich alles können, das stimmt. Die gibt es nicht überall und nicht in ausreichender Anzahl. Aber viele machen den Fehler, dass sie irgendwelche Arbeiter knapp über den Mindestlohn einstellen und dann an irgendeinen Arbeitsplatz hinstellen und hoffen, die blicken das schnell genug, was man da zu tun hat. Und keiner hat ihnen gesagt, was sie zu tun haben. Und nachher sind sie überfordert mit der Situation. Und da sieht es eben einfach so, wir haben eben ein Anlernen oder ein Onboarding-Problem und nicht ein Facharbeiterproblem, das haben wir zusätzlich. Konkret war ein Mann, der hier bedienen sollte in der eingeschränkten Sonntagstheke und er war komplett überfordert mit dem Bedienen der Tasse mit der Kasse mit dem Touchscreen und hat dann irgendwelche Artikel gesucht und vorwärts, rückwärts und das war eine helle Katastrophe bis eben die Vorarbeiterin gesagt hat, es wäre besser, sie bedient die Kasse und er macht nur die Tüten voll. Und zum Schluss wurde er nach hinten geschickt, um dann hinten im stillen Kämmerchen zu arbeiten. Und da hat man das eben einfach deutlich gesehen und das ist ja auch oft dieses Bild, das wir mitbekommen im Werk, dass irgendwelche Leute von der Straße an irgendwelche Plätze hingestellt werden, wo die gar keine Einweisung haben.
Ja, absolut, ja. Ja, und das ist dann so ein Thema, das zieht sich ja durch. Da könnten wir nochmal eine separate, oder da sollten wir vielleicht sogar mal eine separate Folge zu machen. Das ist ja häufig auch ein Thema, da löst Software, da löst der Touchscreen und die modernste Technik nicht das Problem. Das heißt, es sind immer noch Menschen in diesen Prozessen involviert, die diese Technik bedienen können, müssen und das auch wollen. Und das ist genau dieses Anlernen und diese Lernbereitschaft, aber auch die Bereitschaft desjenigen, der den beschäftigt, sich ausreichend Zeit zu nehmen und dem das Onboarding so einfach wie möglich zu machen.
Ich sage immer, wir haben keine Straßenkehrer mehr. Früher hat man die Leute, die man nicht beschäftigen konnte, zum Aufräumen und zum Straßenkehren geschickt. Hm. Und jetzt hat man hier Straßenkehrmaschinen, das heißt, man braucht einen Maschinist. Auch das Straßenkehren hat eine große Anforderungsprofil zu erfüllen. Hm. Und er muss eben ein Gerät für 50.000 Euro ordentlich bedienen können.
Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Das heißt also auch die Leute, die vielleicht von ihren Fähigkeiten viele Dinge nicht machen können, ein Minimum an Informationen und an Einarbeitungszeit braucht jeder. Da geht es gar nicht darum, ob das Stunden, Tage oder Wochen braucht, sondern zu erklären, warum er etwas macht, den Sinn der Tätigkeit zu vermitteln und zu erzählen, was er denn konkret für Arbeitsschritte durchführt. Das ist das Minimum, was jeder an der Stelle braucht.
Und es fordert ja aber auch die Jugend ein. Sie will den Purpose, den Sinn der Arbeit verstehen.
Ja.
Und nicht nur im Hammerwerk mit dem Hammer klopfen, sondern warum mache ich das? Hm. Und diese Zweckvermittlung, die gehört auch dazu. Warum mache ich eine Titration bei der Vorbehandlung? Was sagt mir der pH-Wert? Hm. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich auch danach mich richten und die Parameter entsprechend einstellen. Aber wollen wir jetzt ewig so weiterlabern oder geht's heute um das große Thema?
Fehlerbilder. Wir haben mal ein bisschen Transfer gemacht, Bäcker und Schützenfest, das war die Einleitung. Ja, und jetzt sprechen wir mal darüber, welche Fehlerbilder denn tatsächlich so beim Pulverbeschichten auftauchen können, wenn irgendetwas in dem Prozess schiefgegangen ist.
Ich habe gerade ein Blech hier vorliegen, da hebt die Farbe nicht. Und jetzt ist die Frage, warum ist die Haftfestigkeit der Farblackschicht auf dem Untergrund nicht so, wie es der Kunde sich vorstellt?
Ich mache noch mal ein bisschen den Übersetzer für die norddeutsche Region. Wenn Matthias sagt, die Farbe hebt nicht, dann meint er, die Haftfestigkeit ist schlecht. Die Farbe hält nicht.
Mhm. Verstandet ihr das nicht?
Bei Nein, uns? Ich mittlerweile gehen, schon.
Ja, wir haben daheim kreorgestrichene Gardadierle. Da schwätzt man halt so. Das war jetzt hier ein kleiner Ausflug in die schwäbische Landessprache, aber lass uns wieder ernsthaft werden. Das heißt, ein großes Phänomen ist, dass die Haftfestigkeit der Lackschicht auf dem Untergrund mangelhaft ist. Das kann zum einen daran liegen, dass die Vorbehandlung schlecht ist. Worin kann es noch liegen?
Es kann daran liegen, dass die Einbrennbedingungen nicht passten. Es kann daran liegen, dass der Untergrund und das Lacksystem nicht zusammenpassen. Einfach nicht aufeinander abgestimmt sind. Und die Haftfestigkeit ist ja genau wie das Thema Korrosion eine der Fehlerbilder, die wirklich ja viele Ursachen haben können und oftmals auch nicht nur eine Ursache, sondern mehrere. Und am Ende des Tages halt eben zum Totalausfall des Systems führen. Weil wenn der Lack runterfällt, ist der Schutz nicht mehr da. Es sieht unschön aus und ja, der Reklamationsfall ist vorprogrammiert oder wirklich der Ausfall der Beschichtung ist vorprogrammiert. Aber es gibt halt nicht den einen Grund.
Wenn die Konversionsschicht nicht funktioniert, dann kann das auch ein Grund sein, warum die Farbe nicht ordnungsgemäß die Haftfestigkeit erreicht.
Ja.
Das heißt, da fehlt die Konversionsschicht. die Passivierungsschicht. Und wenn die entsprechend nicht da ist und doch eine Feuchtigkeit durch den Lack durchdiffundiert, findet sie einen Reaktionspartner im Untergrund. Entweder Stahl rostet oder bei Aluminium bildet sich eine Zwischenschicht mit der Feuchtigkeit und irgendwann mal kommt es zur Ablatzung und zur Korrosion. Und so kann es sein, dass eben hier einfach die Haftfestigkeit nicht gegeben ist.
Genau, die Grundvoraussetzung. Das kann alles schief gehen. Ja, die Grundvoraussetzung ist einfach, dass ich den gesamten Prozess optimal überwache, jeden Prozessschritt auch mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit überwache und dann funktioniert das in der Regel auch mit einer guten Haftfestigkeit auf dem Untergrund. So, wir wollen ja heute so eine Top 5 der Fehlerbilder machen, hatten die Haftfestigkeit mal auf Platz 1. Das zweite Thema, was wir immer wieder diskutieren, was immer wieder kommt, ist das Thema Dreck.
Ich kann da nichts dafür. Der Dreck war im Pulver.
Genau, hat der Pulverhersteller mitgeliefert.
Ja. Das sind ja auch nur noch Hilfsarbeiter und auf jeden Fall, die sind schuld.
Ist ja der einfachste Weg, ne?
Ja. Jeder, der schon mal die Pulverproduktion gesehen hat, der weiß, dass dieses Argument in ganz, ganz, ganz seltenen Fällen zieht. Das sind in der Regel geschlossene Prozesse oder überwiegend geschlossene Prozesse. Da ist der manuelle Eingriff gering und die wissen, wie man Farbwechsel macht. Die haben ja da ihre Möglichkeiten und machen das richtig. Dass Dreck im Pulver ist, davon ist erstmal an letzter Stelle auszugehen. Woher kommt der Dreck dann?
In der Regel kommt er halt eben irgendwo aus dem Prozess. Ich sage auch immer, 95% der Fälle sind hausgemacht. Das heißt also, da muss man nicht in die Lackdose oder in den Pulverbeutel gucken. Ich habe das in meiner Laufbahn einmal erlebt, dass uns der Lackhersteller den Dreck mitgeliefert hat. Das war eine defekte Sandmühle damals in der Nasslackherstellung. Das war so eine absolute Ausnahme, die dann durch alle QS-Schritte durchgeschlüpft ist. Aber in der Regel kann man einfach sagen, der Dreck kommt aus dem Umfeld, aus dem Prozess, aus nicht gereinigten Bauteilen. Da sind wir wieder bei der Vorbehandlungsanlage. Es kann aus dem Strahlprozess kommen, wenn ich nicht anschließend noch einen Waschprozess dazwischen habe. Es kann aus der Druckluft kommen, ganz beliebte Fehlerquelle, wenn ich halt eben auf der Druckluftseite nicht ausreichend Wartung, Überwachung und Pflege in den Prozess stecke. Und so gibt es halt eine Vielzahl an Ursachen.
Es gibt Pulversorten, die sind empfindlicher. Ich will dann nur stellvertretend die Grobstruktur nennen. Bei der Grobstruktur sortiert sich der Lackfilm bei der Aufschmelzen und es geht hier in der Flüssigphase, wird hier ein Berg- und Talbildung durch entsprechende Harze initiiert. Und damit diese Flüssigphase eintritt, ist ein Effekt von der Grobstruktur, dass die allen Schmutz, der in der Lackschicht drin ist, an die Oberfläche spült. Und dann sind eben statt 3 Dreckpartikel plötzlich 15 Dreckpartikel an der Oberfläche und die sind natürlich dann auch deutlich sichtbar und störend. Normalerweise wären die im Film über die 80 oder 100 μ gut verteilt und so kommen die alle nach oben. Und da heißt es, dass eben der Farbwechsel auch richtig gemacht gehört und diese toten Ecken durchgeschaut werden müssen. In der Rohrleitung, im Zyklon, in der Kabine, die Anhaftungen an der Kabinenwänden. Wenn man da einfach mal immer mit einem weißen Tuch drüber fährt, dann sieht man, wie sauber die Kabine ist. Und dann weiß man auch, wo dieser Dreck herkommt.
Ja.
Oder haben wir noch Ohren, Fangdüsen, solche Sachen. Also das sind immer diese Ecken, wo wir dann nachschauen, wenn dieses Problem so geschildert wird.
Also auch ein Thema, wo man erstmal nach innen schauen sollte und nach innen schauen muss, was in seinem Prozess tatsächlich so für Dinge passieren. Und da hilft es halt eben immer, und das ist so ein Thema, was wir immer wieder ansprechen, da hilft es manchmal einfach auch, sich externe Unterstützung ins Haus zu holen, die dann wirklich mal, so wie wir beide das machen, unabhängig, neutral in die Prozesse gucken, ohne jegliche Betriebsblindheit in die Prozesse schauen, um dann mal so ein paar Impulse geben zu können, wo man da genauer hinschauen muss. Dann haben wir noch ein Thema, das nächste. Hast du das Thema, das Stichwort Ausgasung geliefert? Wo kommen die denn her?
Ja, kann da der Beschichter was dafür?
Im Prinzip immer, ne? Er kann immer irgendwas dagegen machen. Ne?
Aber bei den Ausgasungen, die kriegt er wirklich geliefert von außen. Das heißt, es liegt oft im Substrat. Der Beschichter hat hier Einflussparameter, die er wirklich einstellen kann. Einmal braucht man einen siebten Sinn, um zu erkennen, was ist denn wirklich gefährlich. Bei Ausgasungen aus feuerverzinkten Substraten kann es sein, die Zinkschichtdicke ist zu dick. Die Zinkschicht sieht einfach blöd aus, die ist grau, nicht glänzend. Das sind so Indikatoren, wo man den erweiterten siebten Sinn eben braucht und sagt, oh, das wollen wir erstmal testen, da mache ich eine Probebeschichtung von dem Werkstück, bevor alle Teile beschichtet werden. Welche Möglichkeiten hat er sonst noch, um die Ausgasungen zu verhindern?
Ja, er hat die Möglichkeit, diese Ausgasungen vom Beschichtungsprozess zu trennen, also durch Tempern. Und ich bringe vielleicht nochmal den Aspekt Kunststoffe mit rein, also oder auch Holz. Substrate, die halt auch kritisch sind und auch im Nasslackbereich immer gerne das Thema Ausgasung mitbringen. Wenn ich also geschäumte Kunststoffe habe, die halt eben durch diese Gase dann letztendlich auch diese Schaumstruktur erhalten haben oder Holz habe, wo in den Fasern und in den Poren letztendlich auch noch Luft stecken kann, dann kann ich das natürlich austreiben, indem ich die Bauteile vorher schon mal auf Temperatur bringe und das nicht mit dem Einbrenn- oder Trocknungsprozess des Lackes gleichzeitig zusammenbringe.
Ja, du hast das Stichwort Tempern genannt. Tempern ist ein thermischer Prozess. Es gibt nicht das richtige Tempern. Aber zusammenfassend wird allgemein darunter verstanden, dass man 20 bis 25 Grad über die Einbrenntemperatur geht für einen längeren Zeitraum. Das heißt nicht nur 3 Minuten, sondern wirklich die 30 Minuten oder 60 Minuten in der höheren Temperatur lässt, je nachdem, was auch technisch möglich ist, mit einer 25 Grad über dem später gewünschten Einbrenntemperatur, damit ich wirklich diesen Temper-Effekt, dieses Ausgasen wirklich unterstütze. Nur so, dass wir einmal hier über das richtige Tempern gesprochen haben, zumindest was man gemeinhin drunter versteht. Das ist zu kritisch das Thema, dass hier die Universalregel hier für alle Prozesse aufgestellt werden kann.
Ja.
Ja, es gibt aber oft auch Probleme mit der Schichtdicke. Ja. Die Schichtdickenverteilung, wo kann man denn die einstellen?
Also erstmal dadurch, dass man die physikalischen Randbedingungen kennt. Wenn ich also elektrostatisch arbeite, die Grundlagen jeder Pulverbeschichtung, jeder Nasslackierung im Elektrostatikumfeld kennt. Das heißt also, wie kommt es denn zu Überbeschichtung und Kantenaufbau an Kanten? Warum komme ich in Faradaysche Käfige nicht rein? Was hat alles einen Einfluss auf das Thema Schichtaufbau? Das ist ja nicht nur die Einstellung der Pistole, meiner Pulvermenge, meiner Spannung. Das hat ja auch was damit zu tun, mit welcher Arbeitsgeschwindigkeit arbeitet der Beschichter, mit welchem Abstand arbeitet er. Also es ist ja auch eine Vielzahl an Prozessparametern, die einen direkten Einfluss hat auf die Schichtdicke. Und die wirkt sich natürlich in verschiedener Hinsicht aus, wenn die zu hoch ist.
Dann gibt es den Effekt der Bilderrahmenbildung. Bilderrahmeneffekt sagt man das, also außen der Rand speckig wird, dass da zu viel Schicht ist. Das ist dann das Phänomen vom Umgriff, oft ein Thema. Oder was auch sein kann, ist, dass die Hubgeräte und die Kettengeschwindigkeit nicht richtig synchronisiert sind und da bildet sich eine Sinuskurve. Das heißt, ich habe einmal zu viel beschichtet und einmal wieder Lücken in meinem Werkstück. Das mag vielleicht unbeabsichtigt sein oder es liegt daran, dass eben das Verständnis fehlt.
Ja, die Botschaft ist eigentlich immer, das ist das Entscheidende, Schichtdicken zu überprüfen, sich das auch wirklich anzuschauen. Erfahrene Beschichter sehen das der Beschichtung an, ob zu viel oder zu wenig da ist.
In begrenztem Maße. wir sprechen hier von Tausendstel Millimeter.
Ja.
Und da können wir auch, natürlich sehen wir, wenn da so eine raue Schicht drauf ist, dass es zu viel ist, oder wenn es viel zu dünn ist, dann sieht man das manchmal auch. Aber das heißt, mit dem Erfahrungswert kann man schon das ungefähr optisch einordnen. Es gibt Leute, die nehmen eine Kugelschreiberspitze und machen ganz vorsichtig einen Eindruck, um zu testen, wie viel Pulver drauf ist. Natürlich Profi nehmen ein berührungsloses, schichtigen Messgerät vor dem Einbrennen und können dadurch dann eine bessere Aussage treffen. Da gibt es verschiedene Hersteller, verschiedene Verfahren, Ultraschall, thermisch und sonst was. Also uns geht's um den Prozess, sich Gedanken zu machen und eben richtig zu steuern.
Genau. Und auch noch wirklich nachzumessen, die Messwerte zu dokumentieren und zu erfassen. Und ich denke, das Thema berührungslose schichtige Messungen, da können wir mal eine separate Folge zu machen. Da sind wir natürlich in der Pulverbeschichtung einen Riesenschritt ins Vorne, was die Vorhersagemöglichkeit angeht, aber auch die Reaktionsfähigkeit angeht. Aber im Prinzip geht es einfach darum zu wissen, welches Material man auf der Oberfläche hat, die optischen Auswirkungen mit Bilderrahmeneffekt oder Unterbeschichtung oder irgendwelchen Unterschieden in der Oberflächenstruktur, das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wirklich teuer und Materialverschwendung. Wenn ich immer eine zu hohe Schichtdicke auf die Teile aufbringe, da kann ich natürlich auch Geld sparen.
Und oft genug werden die Teile nach dem Ofen gar nicht richtig angeschaut und verpackt oder richtig gemessen. Dann könnte man mit dieser Zeitversetzung vom Ofen auch wieder Einfluss nehmen auf die schichtigen Einstellungen von der Beschichtungsseite. Das findet leider auch nicht immer statt. Und so gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und da ist es wieder die alte Schulregel, das zu tun, das ist das Tolle. Und genau. Nicht bloß dumm schauen und einpacken und hoffentlich sagt der Kunde nichts.
Ja.
Ja, und wo wurde Glanzgrad gemacht? Gibt es da irgendwo so eine Ecke, wo man einen Glanzgrad machen kann in der Beschichtungsanlage?
Eigentlich macht der Pulverlackhersteller den bei der Herstellung, aber der Beschichter auch wieder der Beschichter. Wir schimpfen heute nur auf die Beschichter, ne? Auch wieder der Beschichter kann natürlich dafür sorgen, dass das, was der Pulverlackhersteller sich so gedacht hat, um einen konstanten Glanzgrad zu erreichen, das wieder zunichte macht.
Das heißt, er brennt es zu heiß ein, zu kurz, zu lang, zu kalt, das sind alles Faktoren, die natürlich den Verlauf und den Glanzgrad beeinflussen. Der Flüssiglackierer kann zu viel Verdünnung reinmachen, falsches Mischungsverhältnis nehmen. Ja. Da gibt's auch jede Möglichkeiten bis hin zur richtigen Zerstäubung und Düse, die dann eben zu viel aufwirbelt und eben den Verlauf nicht richtig ermöglicht und dadurch wird auch der Glanzgrad beeinflusst. Da ist die einfachste Methode, ich habe ein Vergleichsmuster und prüfe nach, kommen die Teile so raus, wie auf meinem Vergleichsmuster das eigentlich in Ordnung sein sollte und dass ich dann optisch prüfen kann, das Auge ist oft nicht zu ersetzen als Messwerkzeug. Ich kann natürlich auch einen Glanzgrad messen mit einem 60-Grad-Winkel-Messgerät oder einem Dreiwinkel-Messgerät, das ist jetzt, führt hier zu weit, aber ich kann es natürlich auch messen und dokumentieren. Aber auch mit dem Auge sehe ich sehr, sehr viel und das ist das beste Werkzeug für unseren XMV-Apparat. Der gesunde Menschenverstand, den können wir nicht genügend loben und hervorheben.
Ich denke, das war ein gutes Schlusswort für alle Fehlerbilder und für alles, was wir diskutiert haben. Der Appell an den gesunden Menschenverstand, das spielt an ganz vielen Stellen eine ganz wichtige Rolle.
Und das X ist, wenn das Schwäbische gesund, Menschenverstand, XMV, deswegen haben wir hier einen ganz tollen Fachbegriff und Abkürzung, der XMV-Faktor. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Immer dran denken, wir sind 14-tägig für euch da, immer wieder neue Folgen, deswegen abonnieren und die Glocke aktivieren, dann hören wir uns garantiert wieder und monatlich ist die Spätschicht für Beschichter. Immer wieder informieren wir in LinkedIn und den anderen Medien und wir freuen uns, wenn ihr mal dazu schaut, dazu kommt.
Bis zum nächsten Mal, bis in 2 Wochen.
Ja.
Ciao, ciao.